Herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Podcast-Reihe des Dietz Verlags. Jalla Deutschland, wir müssen reden. Gastgeberin Suad Lamrobal ist Beamtin in der Ausländerbehörde, Dozentin für interkulturelle Kompetenz und Autorin des Buches Jalla Deutschland, wir müssen reden. Im Podcast spricht sie mit ihren Gästen über Integration, Migration und Rassismus in Deutschland und zeigt, wie es besser gehen könnte. Heute mit Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG, und Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Jalla Deutschland, wir müssen reden. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Andreas Zick. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Herr Zick ist Sozialpsychologe, er ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet seit April 2013 das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Herr Zick ist einer der Wissenschaftler, dem es auf jeden Fall hervorragend gelingt, Theorie und Praxis miteinander zu vereinen. Er genießt innerhalb der Communities, die von Rassismus, Diskriminierung und Rechtsextremismus betroffen sind, großen Respekt. Und auch die Politikspitze hört sehr aufmerksam hin, wenn er spricht, auch wenn er nicht immer das sagt, was sie hören wollen. Herzlich willkommen, lieber Andreas, und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, und ich bin aufgeregt, das muss ich wirklich sagen. Ich bin aufgeregt, weil wir haben ja hier ein Buch, Jalla Deutschland, wir müssen reden. Und natürlich bin ich ein weißer deutscher Mann. Ich sage jetzt mal nicht ein Alter, doch, ich bin auch ein Alter. Wie weiß ich bin, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, als ich das Buch in der Hand hatte, so, das hat ja eine Geschichte, eine gemeinsame Geschichte auch von uns beiden. Natürlich ist mir genau das passiert, was du wahrscheinlich haben wolltest, dass ich irgendwie erst dachte, so als alter Weißer, so, du bist ja Deutschland. Hallo? Die willen mit mir reden und ich damit gehadert habe, ob ich hier Deutschland vertrete oder nicht. Auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie ein anderes Deutschland oder wie auch immer. Das ist ja schön, dass das Buch jetzt solche Debatten erzeugt. Welches Deutschland, mit welchem Deutschland wollen wir reden?
Richtig, und vor allem immer so die Perspektive, diejenigen, mit denen ich spreche, die sind Deutschland und ich bin es nicht. Also das ist irgendwie immer,
genau,
zumindest in den anderen, in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, so dass ja das Missverständnis mehr oder weniger.
Ja,
also warum
absolut.
Ich mit dir spreche, ist einfach, weil du super viel unterwegs bist. Du bist in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv und du hast einfach eine hervorragende Sicht auf die Dinge. Du weißt einfach, was abgeht. Und deshalb war es mir wichtig, einfach nochmal deine Meinung zu drei Fragen zu hören. Also ich könnte mit dir wirklich stundenlang sprechen und habe unzählige Fragen, aber ich musste mich auf drei Fragen reduzieren. Und ich hoffe, wir kommen mit der Zeit hin. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich einfach mit der ersten Frage starten. Ja. Also, ich würde dir vielleicht eine relativ einfache Frage stellen. Und zwar, ist die Gesellschaft und auch die Politik insgesamt oder sind Gesellschaft und Politik insgesamt sensibler bei den Themen Rassismus und Rechtsextremismus geworden? Ist da eine stärkere Sensibilität vorhanden?
Ja, ich bin Jahrgang 1962. Das heißt, ich bin tatsächlich 60 Jahre bin ich hier in diesem Deutschland. Und ich habe mich schon mit 14, 15, als ich angefangen habe, Bücher zu lesen, mit diesen Fragen beschäftigt. Das hat ja irgendwie alles auch eine biografische Note, wenn wir über Deutschland reden, über Rassismus und so weiter. Und ja, in Teilen ja, auf jeden Fall, weil ich habe einen Rechtsextremismus erlebt. Ich habe einen Antisemitismus, eine Muslimfeindlichkeit erlebt. Ich habe die 90er Jahre erlebt, ich habe Solingen erlebt, all das habe ich erlebt. Aber wenn wir unsere Daten angucken, wir führen ja jetzt seit 21 Jahren eine Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit durch, weil wir genau diese Sensibilität vermessen wollen. Die letzte Studie, da sind wir ja auch zusammengekommen.
Richtig, ja.
Bei der Mitte-Studie 2020, 2021 haben wir ja Rassismus vermessen und andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und was wir beobachtet haben in dieser Studie empirisch und gut geprüft mit den Messinstrumenten ist, Gemessen an den Ergebnissen der Studie, ja, in bestimmten Facetten der Menschenfeindlichkeit Elementen, soweit so gut wir das messen können. Das sind immer sehr offene Messungen, offener Rassismus, offene Menschenfeindlichkeit. Im Vergleich zu 2 Jahren vorher ergibt sich erstmal ein positiver Trend. Also die Zustimmung zu bestimmten Formen von Muslimfeindlichkeit, von Antiziganismus, von Abwertung, Herabwürdigung von Menschen mit Behinderung, von Menschen, die wohnungslos sind und so weiter. Das nimmt ab, aber was wir beobachten ist, jetzt rede ich mal zu Deutschland, Deutschland ist nicht fähiger geworden, Vorurteile direkt abzulehnen, zu sagen, nein, das stimmt so nicht und deswegen lehne ich diese Aussage über eine Gruppe ab, diese generalisierte, herabwürdigende Aussage, sondern wir sehen, die Mitte der Gesellschaft ist in den vagen Teils-Teils-Bereich. Ich stimme nicht direkt zu, aber wir sehen in unseren Daten, nicht die Ablehnung nehmen zu, sondern die Menschen wandern in den Teils-Teils-Bereich. Und das ist ja etwas, was du in deinem Buch so wunderbar beschreibst, dass es ja nicht um diese Polarisierung geht, ist Deutschland jetzt rassistisch, ist es nicht rassistisch, sondern wir dieses uralte Problem haben, mit dem ich mich seit den 90er Jahren beschäftige. Wenn es nicht mehr arg rassistisch ist, dann wird es in Deutschland auch benevolent rassistisch oder subtil rassistisch. Ich habe mich in meiner Promotion 96 mit subtilen Formen von Vorurteilen beschäftigt. Also diese Grauzone, die nimmt zu, aber eben nicht der Anteil der Menschen, die bei einer bestimmten Herabwürdigung einer Gruppe, das sind ja Vorurteile, eine generalisierte Herabwürdigung einer bestimmten Gruppe, zustimmt. Das nimmt nicht zu. Und außerdem haben wir gesehen, bei dem harten Rassismus, Rassismus aufgrund von Hautfarbe, dass die Menschen, die rassistisch, also in diesem biologischen Rassismus, teils, teils zustimmen. Und jetzt gucke ich mir mal die Beziehung an zu anderen Formen von Menschenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus und uns, dass diese teils, teils Rassisten den echten Rassisten und Rassistinnen mehr ähneln, gemessen an Menschenfeindlichkeit, als jene, die eben deutlich rassistische Aussagen ablehnen. Und wir haben ja festgestellt, das ist ja eine Zusammenarbeit zwischen dir und mir. Wir haben ja Aussagen mit in die Studie reingenommen. Schwarze Menschen sind zu sensibel, wenn von Rassismus die Rede ist. Und bei solchen subtilen Äußerungen, wo ich im Grunde genommen diese eigene Verantwortung, das, was ja eine Demokratie braucht, die Zivilcourage, die Übernahme der Verantwortung oder sich zumindest mal dem zu stellen, das Buch nicht aufzuschlagen, Deutschland, wir müssen reden und nicht zu sagen, das ist doch alles irgendwie Humbug und so weiter. Also diese Ablehnung, dass sobald Menschen Rassismus herunterreden können, sie dann ganz gerne die Verantwortung für den Rassismus abgeben. Und wir sind jetzt heute am 7.11. und dann höre ich auf zu dozieren. Wir sind am 7.11. und gestern habe ich mir den Deutschland-Trend angeguckt. Da ist eine neue Studie zum Zusammenhalt. Die ARD hat jetzt die Themenwoche zum Zusammenhalt. Und dann erscheint eine Studie zum Thema Zusammenhalt und die fragen unter anderem, welche Konflikte in der Gesellschaft besonders relevant sind. Und schon wieder taucht Migration auf als eins der Kernkonfliktthemen. Und wir merken halt in vielen unserer Studien, es ist nicht so, dass die Gesellschaft den Rassismus, die vielen Formen von Menschenfeindlichkeit, Herabwürdigung so ernst nimmt, wie es eigentlich die Verfassung vorsieht. Denn In der Demokratie messen wir uns nicht an einem Minimalstandard, ob wir da irgendwie durchkommen, ob wir jetzt durch die Krise kommen, ob es eine geringe Anzahl von Opfern gibt von Krisen, sondern wir messen uns an einem Maximalzustand. Und ich meine, deswegen, ich nehme wieder Bezug zu deinem Buch, bist du ja auch in Teilen in dem Buch so furchtbar unzufrieden, weil du in einer Verwaltung bist als eine deutsche Beamtin mit bestimmten Maßstäben und immer wieder merkst, verdammte Hacke, wir könnten mehr. Ich glaube, wir beide legen andere Standards an. Und insofern, nein, wir sind nicht sensibel genug.
Okay, ja, also es gab einige Leute, die nach den Ergebnissen der letzten Mitte-Studie ein wenig positiv waren, schon fast euphorisch. Und du bist aber schon der festen Überzeugung, es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen, sondern wir haben
erleben
noch viel
das immer.
Arbeit vor
uns. Ja, wir leben das immer. Das ist halt so, weil wir sind da in dem öffentlichen medialen Raum und ich bin ja ein Konfliktforscher und ich beschäftige mich mit Gewalt. Also wann kippen denn eigentlich Konflikte in die Gewalt? Und ich rede nicht nur von körperlicher Gewalt, von psychischer Gewalt und all das. Wir beide haben zu einem Fall von Rassismus fehldiskutiert. Das ist in der Mitte-Studie und das ist in deinem Buch.
Richtig.
Ein Fall eines rassistischen Übergriffs.
Ja, und wir haben es ganz transparent machen. Das ist, haben jetzt für meinen Sohn, das steht auch so in dem Buch. Ne?
Ja, das überlasse ich dir dann immer so zu sagen, weil wir auch immer schützen müssen, Menschen. Und da geht es auf der einen Seite um eine Form von körperlicher Gewalt, da geht es aber um eine Gewalterfahrung, die daher rührt, dass Menschen nicht eingegriffen sind, dass Menschen nicht Schutzraum geboten haben. Es ging nur um den verdammten minimalen Moment, jemand, der eingegriffen wird, einen Fluchtweg zu bereiten. Also diese Zivilcourage. Und das Blöde ist, bei unseren Studien ist immer, wir werden immer gefragt, wird es schlimmer oder wird es weniger schlimmer? Und dann guckt man immer auf den Zustimmung und den Ablehnungsbereich. Aber wir wissen aus der Rassismusforschung, wir wissen von vielen Konflikten, die latenten, die subtilen, die verdrängten, die nicht angesprochenen Themen, das sind eigentlich die, die wir auch ansprechen müssen. Es ist relativ einfach, rechtsextreme Organisierte zu identifizieren. Aber Mitläufer, wir haben in Deutschland eine Geschichte, Mitläuferinnen und Mitläufer, jene, die sagen, naja, was hätte ich denn tun sollen und so weiter. Das ist die Gruppe eigentlich, um die wir uns eben auch unterhalten müssen und die wir mit berechnen müssen. Und ich sage das immer auch nicht im anklagenden Ton. Das Problem ist, ich glaube, die Erfahrung ist in deinem Buch drin, die ist bei uns in dem Buch drin, ist, wir haben ein Grundproblem, wenn von Menschenfeindlichkeit, Rassismus die Rede ist, ist selbst bei der Bewertung wissenschaftlicher Ergebnisse gibt es den Reflex, ja, aber es kann doch nicht so schlimm sein. Es ist irgendwie ein Image-Schaden. Ist es aber eigentlich nicht, weil unsere Verfassung sagt, die Würde ist unantastbar und deswegen ist das Gradmesser, ob wir Würde schaffen können. Und deswegen hilft der Reflex, ob etwas schlimm oder nicht schlimm ist, überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen fragen, wo wird die Würde, wo ist sie? Wir sind ja auch in einer gebildeten Gesellschaft, die ist gut. Und jetzt nochmal einmal zurück, ist schlimmer oder nicht? Ja, es ist auch eigentlich besser geworden. Ich könnte jetzt also hier mit dir über die sensationellen Erfolge und den Fortschritt. Also ich meine, ich komme aus einer Zeit in 60er Jahren, als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter auch wie Dreck behandelt wurden. Ich hatte Freunde und Freundinnen und Freunde in der Schule, die in Wellblechhütten gelebt haben, in Umständen. Ich komme aus einer Stadt, wo der dreckigste Stadtteil, da wo die Ratten rumliefen, das war das Türkenghetto. Ist heute einer der schönsten und besten Stadtteile, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das kann selbst ich mir nicht leisten, dort zu wohnen. Und all das habe ich erlebt, also diese offenen Formen. Und natürlich haben wir, glaube ich, ist so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen mit der Ermordung von George Floyd. Das war tatsächlich so, das hat Europa erreicht. Und das hat, also dieser Tod, der ja durch Medien so sichtbar wurde, diese unfassbaren Sekunden, diese Hinrichtung, das hat dazu geführt, dass ich auch mit der Bundesregierung zusammensaß, mit dem Kabinett und es gab ein Sonderkabinett zu Rassismus und Rechtsextremismus und das muss ich sagen, das war sensationell, also ich bin, wie gesagt, ein alter Mann, ich habe schon 96 in meine Dissertation reingeschrieben, wir brauchen ein Monitoring und 96 und jetzt haben wir es irgendwie seit 2019, dass wir sagen, ja, jetzt gibt es so ein Monitoring und wir erleben auch, dass die Regierung in Empowerment und so weiter investiert. Aber wir könnten viel weiter sein. Wir könnten viel weiter sein. Das, was du beschreibst in dem Buch, ist, das ist nicht alltäglich, diese Normalität. Es gibt keine, es gibt eine migrantische Normalität und eine nicht migrantische. Und ihr erzählt eine kleine Geschichte, die mich berührt hat in deinem Buch und die wir in unserer Forschung so kaum richtig gut mit großen Umfragen schon gar nicht vermessen können. Also da sollte man, als du geschrieben hast, wie du in der Schule erlebst, dass du eben nicht die richtigen Schuhe trägst. Ja, da ist mir eingefallen, dass ich auch aus einer kinderreichen Familie komme und so weiter und alles Geld wurde gespart und ich hatte immer die falsche Jeans. Immer. In dem Moment, wo ich das gelesen habe, was du beschreibst und das, was ich beschreibe, ist mir trotzdem aufgefallen und trotzdem, ich mache es mal banal, habe ich einen Punkt mehr, weil ich zur Mehrheitsgesellschaft gehöre und du hast zwei Punkte, weil bei dir bringt man dann die Schuhe mit irgendeiner Form von Herkunft.
Richtig. Richtig.
Ja, und das habe ich erlebt als so dieser Punkt, wenn dann die kinderreiche Familie, da gab es auch mal Diskussionen, also die Asozialen, das waren früher auch, müssen diese Geschichten erhalten, die da kursiert sind, damit sie nicht wiederkommen. Weil diese Diskussion um Asozialität, Schmarotzertum haben wir jetzt schon wieder bei der Migration. Wir merken ja, wie das alles wiederkommt, wie wir ein Reservoir für Stereotype und so weiter haben. Und trotzdem ist natürlich die Geschichte von dir und mir vollkommen unterschiedlich. Sie ist nicht nur wegen Geschlecht, sondern sie ist es eben auch wegen Herkunft. Und das ist für uns alle eine Gratwanderung. Weil ich muss auch selber sagen, ich wenn ich nach Diversität gefragt werde, ich befrage mich oft so, warum will ich, dass Menschen wie du mehr Gehör finden? Warum will ich das eigentlich? Und ich hoffe mal, dass ich das will, weil A, gehört es zu einer Normalität, aber B, wissen wir auch, wie ungeheuer wichtig und stabilisierend und relevant für uns Diversität und Migration ist.
Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Auch wenn du da nochmal genau differenzierst, ist das ja aber trotzdem erstmal eine Gemeinsamkeit. Ne?
Das ist
ja
eine Gemeinsamkeit.
Was das Buch schaffen soll, dass wir bei dieser ganzen Unterschiedlichkeit, auf die ja sozusagen meist der Fokus liegt, trotzdem die Gemeinsamkeiten sehen und dass das vielleicht trotzdem dazu beiträgt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt einfach noch stärker wird. Ne?
Ja. Ja, wobei ich, du sprichst ein Thema an bei dem Zusammenhalt. Ich meine, darüber haben wir ja auch diskutiert, da müssen wir diskutieren. In unserer Mitte-Studie berichten wir, kurz bevor du dein Kapitel hast, berichte ich ja über das Zusammenhaltsparadoxon. In unserer Mitte-Studie, alle finden Zusammenhalt toll. Und selbst sagen wir, migrantische Communities appellieren an Zusammenhalt und all das. Aber funktioniert das überhaupt in Deutschland? In unseren Daten kommt ja raus, wir haben die Leute ja gefragt, ob sie meinen, dass der Zusammenhalt in Deutschland bedroht ist. Also wir haben nur diese eine Frage gestellt. Mhm. Und jetzt unterteile ich jene, die sagen, ja, der Zusammenhalt ist bedroht. Das ist ein Drittel ist teils und ein Drittel sagt, der Zusammenhalt ist nicht bedroht. Jetzt gucke ich mir mal an, diejenigen, die den Zusammenhalt als bedroht sehen und jene, die den nicht bedroht sehen. Und ich sehe, die den Zusammenhalt als bedroht sehen, sind rechtspopulistischer, sind rechtsextremer, sind autoritärer eingestellt und sie sind menschenfeindlicher und rassistischer. Und das ist signifikant überzufällig. Das heißt, in Deutschland wird dieser Zusammenhalt, an dem wir appellieren, aber gedacht als etwas Exklusives. Und das ist jetzt, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, also wir müssen jenseits von Appellen kommen. Das ist ein schöner Modus mit dem Zusammenhalt, aber zum Glück steht im Grundgesetz nicht drin, die Deutschen müssen zusammenhalten. Das können wir auch mal fragen, warum steht denn das nicht drin? Oder sie verdienen einen Zusammenhalt. Nein, weil erstmal ist das eine, dass Zusammenhalt nur funktioniert, wenn es Formen von Inklusion und Gleichwertigkeit gibt. Und gleichwertiger Behandlung. Wie soll ich denn mit jemandem zusammenhalten, den ich nicht als gleichwertig betrachte? Und das ist ja etwas, was du beschreibst in dem Buch. Du kannst ja tun und machen, was du willst. Du bringst ja immer wieder diesen Punkt. Du kriegst am Ende den Zusammenhalt nicht, weil der ohne dich gedacht ist. Das heißt, ich kann dir gar nicht raten an den Zusammenhalt. Also Deutschland, wir müssen zusammenhalten. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich würde davor warnen nach unseren Daten. Besser ist das irgendwie Deutschland, wir müssen reden, wir müssen in Kontakt kommen, wir müssen reden,
richtig. Ja.
Wir müssen austauschen und dann können wir mal irgendwann gucken, ob wir irgendwas hinkriegen, wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der tatsächlich funktioniert in Form von auch Diversität. Es muss uns relevant sein, eine Normalität von Migration anzuerkennen und das müssen wir nicht mehr hinterfragen. Das war ja immer so, also dass diese Normalität befragt wird und das, wie gesagt, jetzt wieder auf einmal mitten in den Krisen in Europa. Es ist nicht nur ein deutsches Problem. Aber wir merken, wie Migration wieder auf die Agenda kommt. Das ist ja, erzählt ja eine Geschichte und erzählt auch eine Geschichte von Zusammenhalt. Und insofern ist das, ja, wir müssen jenseits von Appellen kommen. Das ist ja, was du ja auch erlebst, ne? Es muss funktionieren. Es muss im Alltag irgendwie gut funktionieren.
Absolut. Und ich bin total bei dir, dass es einfach auch an Kommunikation fehlt. Das ist natürlich auch der Appell, der dahinter steckt bei dem Buch. Jetzt hast du oft die Mitte-Studie angesprochen, hast natürlich auch angesprochen, dass ich die Möglichkeit hatte, bei der letzten Mitte-Studie mitzuwirken, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber wer ist eigentlich gemeint mit der Mitte? Also, und vor allem würde mich vielleicht mal interessieren, bei mir selbst wird die Frage auch oft gestellt, ne, wer ist denn diese Mitte und wer gehört vielleicht nicht zu der Mitte? Und deshalb würde ich diese Frage gerne einfach nicht weitergeben.
Ja, wir machen es ja nicht exklusiv und ich finde das auch ganz gut. Erstmal habe ich das Ding geerbt, weil die Mitte-Studien, die gab es schon in der Friedrich-Ebert-Stiftung, die wurden schon durchgeführt. Und unsere große Studienreihe 10 Jahre gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit war in der Förderung zu Ende und auf einmal gab es so eine Ausschreibung, Bewerbung um die Mitte-Studie. Und damals hatte ich die ganz banale Idee, ja, wenn wir uns da bewerben, und da geht es um Demokratiestabilität und da geht es um Rechtsextremismus. Zum Rechtsextremismus gehört Rassismus, Feindseligkeit gegen Minoritäten, Herabwürdigung. So, und da habe ich gedacht, jetzt, das ist doch für uns eine Chance und ich habe gar nicht so viel über die Mitte nachgedacht. Aber die Mitte ist absolut zentral, weil in Deutschland ist die Geschichte, die deutsche Geschichte um die Demokratie, die Ablösung von autoritären Systemen durch eine Idee, dass es eine Mitte gibt, die immer wieder Konflikte in der Gesellschaft konstruktiv ausgleichen kann, die ist enorm zentral für die Entwicklung der deutschen Demokratie. Wir leben ja im Föderalismus, ja? Und der Föderalismus bedeutet, dass die Interessensdifferenzen zwischen den Bundesländern immer wieder ausgeglichen werden müssen. Das war die Idee der Mitte. Es gibt so etwas wie eine bürgerliche Mitte, die um einen Ausgleich sich bemüht.
Bin ich auch die Mitte?
Ja, du bist auch die Mitte.
Okay.
Absolut. Du bist die Mitte. Und jetzt kommt es aber natürlich, ich könnte dich jetzt objektiv dazuordnen, das machen wir in den Daten auch. Ich zähle dich in die Mitte rein. Deswegen machen wir überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen Menschen mit einer Migrationserfahrung und nicht. Die Leute fragen uns immer sofort, ja, aber sind denn nicht die vorurteilsvoller als die? Das machen wir gar nicht, sondern du wärst bei uns mit in der Mitte. Wir könnten jetzt aber auch die Mitte definieren ökonomisch. Dann machen wir das nach einer Einkommensmitte, das heißt mit dem sozioökonomischen Kapital verbundene Mitte. Die ist in Deutschland auch relevant, ne, weil wir haben eine Interessensvertretung, gerade die ist sehr von der Mitte abhängig. Und wir fragen natürlich auch, ob du dich selber zur Mitte zählst. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, irgendwie als Immi, als so mit Migrationsgeschichte, nee, ich zähle mich nie zur Mitte. Das ist zum Glück nicht so dramatisch, also tatsächlich. Und wir haben dann noch eine politische Mitte, das heißt, wir haben mehrere Mitten. Aber die Grundidee, die wir verfolgen, ist die, dass wir in einem Land ja immer Gruppen brauchen, die Konflikte konstruktiv regulieren, so dass keine Gruppe beschädigt wird. In deiner Verwaltung gibt es auch so etwas wie eine normgebende Mitte. Das ist nicht nur eine Person, weil du lebst ja nicht in einer autoritären Verwaltung. Gut, das gibt's manchmal, da kommt der Chef rein und haut auf den Tisch und setzt eine bestimmte Norm. Aber eigentlich tangieren wir uns im Alltag ständig um. Bei dem Rassismusfall, den du betrachtet hast, kommt es ganz enorm darauf an, dass Menschen sich als jene verstehen, die aus dieser Gruppe in der Mitte kommen und anfangen zu handeln, sodass der jemand Schutz bekommt. Das heißt, diese Idee der Mitte ist eigentlich die der normativen Mitte.
Und also insofern, ich stelle diese Frage, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. Andreas, ich stelle dir diese Frage, weil gerade Menschen, die aus den betroffenen Communities kommen, suchen natürlich immer wieder verzweifelnd nach Studien, die sie einfach bestärken in dem, was sie im Alltag leider immer wieder erleben. Und natürlich fragt man sich, ist A, die Studie, die Mitte-Studie, eine Studie, die genau das schafft, und gehöre ich auch dazu, oder ist es eventuell eine Studie, die über mich spricht?
Ich glaube, es ist echt ein Missverständnis, dass wir mit dieser Studie eine Mitte ansprechen wollen, die nicht Menschen wie dich umfasst. Das machen wir rein empirisch gar nicht mit den Daten. Und es ist extrem schade, dass das nicht wahrgenommen wird. Das eigentlich Interessante für mich sind ja die Ergebnisse, die gar nicht wahrgenommen werden. Ich habe ein ganzes Kapitel über die Mitte geschrieben, was wahrscheinlich niemand gelesen hat, weil alle gucken auf irgendwelche Balken, ob die wachsen oder sinken. Richtig. Aber diese Studie soll eigentlich genau wie dein Buch. Was machst du mit deinem Buch? Also Sue setzt sich in Distanz zu Deutschland. Bist du jetzt nicht Deutschland? Was machst du denn da in deinem Buch? Du machst dasselbe, wahrscheinlich provozierst du, wie wir vielleicht mit der Mitte. Ich will keine Mitte konstruieren, sondern die Mitte ist in Deutschland immer auch eine Möglichkeit gewesen. Du kannst dazugehören. Du kannst zu so vielen Gruppen nicht dazugehören. Wenn du nach Herkunft gehst, nach Geschlecht gehst, wenn du nach bestimmten Merkmalen gehst. Aber die Idee, dass du tatsächlich in einer Demokratie über die Beteiligung dazugehören kannst, ich glaube, das würden wir nicht anzweifeln, sondern das ist eigentlich interessant. Aber wir müssen im Blick haben, dass wir natürlich Gruppen in der Gesellschaft haben, die diese Mitte für sich besetzen wollen. Deswegen ist sie im Kern, im Fokus auch untersucht den Rechtsextremismus. Inwieweit dringen rechtsextreme Ideen, die Leute wie dich überhaupt nicht mitdenken würden, besetzen sie die Mitte der Gesellschaft? Wir erleben das ja jetzt. Wir haben Proteste überall in der Gesellschaft, wo Leute mit populistischen Meinungen und sind in der Regel immer ausgrenzend, Feindbildern und so weiter, sagen, wir definieren jetzt, was Mitte ist. Und deswegen ist die Mitte-Studie eigentlich nicht so sehr eine Studie für Minoritäten. Sie können sie benutzen und ich glaube, sie sollten sie irgendwie auch benutzen, was sie auch tun. Immer, wenn wir die Studien publizieren, kommen immer auch Gruppen, Minoritäten im Sinne von sozialem Einfluss, Gruppen und sagen, seht ihr, deswegen gucken darauf, was ist was angestiegen und dann melden sich Gruppen und sagen so, hier, Antiziganismus angestiegen, wir müssen jetzt da was machen. Ja, das ist ein guter Reflex, aber wir sagen, die Demokratie wird dann instabil, wenn Extremistinnen, Extremisten, Populistinnen, Populisten und auch so andere in diese Mitte eindringen und die Norm besetzen und das exklusiv tun. Und das ist ein Mechanismus, der natürlich immer, das ist ja dein Alltagserleben, da trifft sich ja die Analyse unserer Studie mit deinem Alltagserleben, dass du nicht per se zu den Bürgerlichen gehörst. Du alle Inkredenzien hast. Warum? Weil Gruppen dich raushalten. Und das zu verstehen, wie Gruppen dich raushalten, das macht die Mitte-Studie, aber eben mit Blick auf Gruppen, die das tun. Deswegen, wir brauchen auch die Studien zu den Erfahrungen. Wir haben einen nationalen Diskriminierungs-Rassismus-Monitor, den machen das. Aber eigentlich wird die Demokratie auch in der Mitte angegriffen. Und wenn wir Gruppen haben, die jetzt ständig rufen, wir sind das Volk, und wir gucken nach Italien, wir gucken in andere Länder, die also die grundsätzliche Idee haben, wir müssen zurück zu einer anderen Form von Bürgertum, wir müssen zurück zu einer anderen Form von Mitte, die ethnisch bestimmt ist, die national bestimmt ist und so weiter, dann greift das ein ganz stabiles Moment dieser Studie an, nämlich, dass Leute wie du nicht nur zur Mitte gehören können, sondern zur Mitte gehören. Und da treffen sich, das ist das erste Mal, dass ich, deswegen war es ja gut, dann mit dir zu reden und deine Stimme zu hören. Ist eine Schlagseite, wenn das falsch verstanden wird. Ich glaube, dass diese Idee der Mitte, so wie du sagst, Deutschland, wir müssen reden, du ja eine bestimmte Form wählst, der Vermittlung all dessen, was du da beobachtest, obwohl du dazugehörst. Also man liest man ja, dass du auch mit dazugehörst und dass du ganz engagiert dazugehörst und dass du vieles besser machen wolltest und viel mehr Macht brauchst und viel mehr Einfluss brauchst. Aber du gehörst dazu und trotzdem kannst du mit Deutschland reden. Natürlich, wir setzen da auf Distanz und so befragen wir die Mitte. Und es ist schade, dass wir selber beide differenzieren. Ja, aber müssen wir denn nicht die Rassismuserfahrung deutlich machen? Ich sage ganz oft, ja, das machen wir. Aber wir müssen eben immer wieder deutlich machen, wo Rassismus entsteht und wo er erst die Erfahrung zulässt. Und wenn du einen rassistischen Vorfall hast und du hast keine Zivilcourage, dann müssen wir über die Zivilcourage reden. Wenn du keinen Fluchtweg hast, dann stimmt was nicht. Und natürlich werden wir die Erfahrung sichtbar machen, aber wir müssen eben jetzt auch deutlich machen, wir leben in ganz schwierigen Zeiten. Wir haben überall diese Verlockung der autoritären nationalen Identität. Und da bin ich mir nie sicher, ob du dann noch dazugehörst. Selbst wenn du einen deutschen Pass hast, kannst 3, 4, 5 deutsche Pässe haben. es hat ja, der deutsche Nationalismus hat ja immer eine ethnische Komponente gehabt, eine ideologische Komponente. Und insofern müssen wir, das ist das, was wir machen können. Mehr können wir eigentlich nicht machen.
Ich habe geahnt, dass wir von der Zeit wieder nicht hinkommen würden. Ich würde
aber wir können
so
ja immer schneiden. Das Schöne ist, wir können in der modernen Welt alles schneiden.
Ich wollte so gerne noch mit dir über strukturellen Rassismus sprechen und ich wollte auch mit dir über die Rassismusstudie sprechen, ob es die denn nun gibt und was ist der aktuelle Stand. Und natürlich wollte ich mit dir auch über die Ausländerbehörde sprechen. So viele Themen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich recht herzlich bei dir für dieses Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war vor allem super interessant. Und vielleicht finden wir ja nochmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, weil ich glaube, nicht nur ich habe ganz viele Fragen, sondern die Menschen auch da draußen. Deshalb vielen Dank, lieber Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und ich danke dir sehr. Und das war klar, dass unser Gespräch so endet, weil in dem Buch steht ja, wir müssen reden. Wir haben jetzt geredet, aber wir müssen noch viel mehr reden. Vielen Dank.
Absolut.
Das war die zweite Folge des Podcasts Yalla Deutschland, wir müssen reden mit Suat Lamrobal und Andreas Zick. Das gleichnamige Buch sowie die erwähnte Studie, die geforderte Mitte, könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Die nächste Folge senden wir nächsten Freitag. Abonniert gerne unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen.